Ja, der von nebenan war mal heute Morgen ein Thema. Wir haben von der von nebenan heute Morgen gehört von einem Zeugnis. Danke herzlich für euren Zeugnis. Sehr bewegend, wie Gott da eingreift und er ist immer bei uns, er ist unsere Kraft. Und heute Morgen will ich eine Geschichte lesen von Johannes 5. Mal sehen, ob mein Gerät hier funktioniert. Ja, genau. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauer, in der Nähe des Schafstores, befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinden, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Scheint langsam zu sein. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Wenn sich das Wasser bewegt, während ich noch versuche, hinhin zu gelangen, steigt schon eine andere vor mir hinein. Denn ich habe niemanden. Ich komme gleich zu der weiteren Geschichte, aber das ist eine Geschichte, wo ich sage, die Aussage als solches ist knüppelhart. Hier ist jemand 38 Jahre krank. Er leidet unter Lähmung und möchte geheilt werden und wartet darauf, dass der Engel wieder das Wasser aufrührt, damit er hineinsteigen kann, um geheilt zu werden. Aber ich habe keiner, der mir helfen kann, reinzukommen, denn ich habe niemanden. Ist vielleicht einer von euch unter euch, der sagt, denn ich habe niemanden. Ist einer von euch, der sagt, ich brauche das, ich brauche eine Hilfe in den und den Bereichen, aber nein, denn ich habe niemanden. Das ist schon eine verzweifelnde Aussage. Einfach diesen Satz ist in der Bibel. Ich sage mal, er sitzt da im Tempel und wartet darauf und einer nach dem anderen, 38 Jahre krank. Und er sieht Leute reinkommen und kommen aus dem Pool und er ist geheilt. Und sein Wunsch, da ranzukommen, und er versucht, da ranzukommen und wartet Tag nach Tag, irgendwo doch schneller zu sein, aber jedes Mal in Enttäuschung, nein, ich schaffe es nicht, denn ich habe niemanden. Und falls du es nicht hast, ich wette mit dir, ich spreche fast ein hundertprozentiges Votum dafür, dass du jemanden in deiner Umgebung hast, der von nebenan, der sagt, denn ich habe niemanden. Denn ich habe niemanden. Das ist doch ein Herz der Verzweiflung, der Wunsch, wohin damit? Ein Schrei danach, aber ich habe niemanden. Als ich das gelesen habe, ich dachte mir, mein Gott, ich habe dich kennengelernt, du hast mich gerettet, du hast für mich gesorgt, du hast mich getragen. So bade ich in der versöhnten Sohnemanns. Ne? Ich bin verwöhnt, meine ich, verwöhnt. Ich bin sowas verwöhnt und ich habe es so gut. Und Herr, segne mich noch mehr und ich brauche nur Jesus. Das Lied ist super übrigens. Ich brauche nur Jesus. Und das ist alles prima und Herr, segne mich noch weiter. Denn ich brauche deinen Segen. Herr, segne mich. Amen. Amen. Aber wofür? Wofür? Ist damit, dass deine goldene Medaille poliert wird? Ja, christliche Medaille. Ich spüre doch heute Morgen einen Segen beim Lobpreis. Ah, ist das schön. Danke für euren Dienst heute Morgen. Und ich freue mich auf den weiteren Dienst heute Morgen von euch. Lobpreisthema. Aber ist der Lobpreis dafür da, damit ich ein schönes Gefühl habe? Ist der Segen Gottes da, damit ich ein schönes Gefühl habe? Ist der Gottes Zusage nur dafür da, damit du sagst, Yippie, ich bin ein Kind Gottes? Ja, Gott möchte es, dass du sagst, Yippie, ich bin ein Kind Gottes. Oder gibt es noch was anderes dazu? Denn ich habe niemanden. Diese Person, diese Aussage des Herzens, ich habe niemanden. Also das lasst mein Herz zusammenschrumpfen. Denn du hast jemanden in deiner Umgebung, der nebenan, der diesen Herzensschrei hat, denn ich habe niemanden. Ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mir zum Teig trägt. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann herumzugehen. Das ist das schöne Ende. Das schöne Ende ist immer das Tolle. Wir wollen immer der fine, nice ending of a film. Denn ein Ende eines Filmes muss immer schön sein. Ein bisschen traurig in der Mitte und ein Ende schön. Ja? Ja? Ein bisschen Romantik dazwischendurch soll auch sein natürlich. Gerade, ja. Darauf kommentiere ich nicht. Aber ein bisschen traurig muss auch dabei sein, damit man der Wertschätzung des Ende der Geschichte. Und so hat Jesus wirklich einen super Film herausgemacht. Super Ending, frohes Ende. Aber das frohe Ende bedingt sich dadurch, dass Jesus ihm sagt, hey, wie lange liegst du denn hier? Das ist eine bekloppte Frage für jemanden, der alles weiß, aber so kann man ja ein Gespräch anfangen. Na, wie lange liegst du denn hier? Oder wie lange bist du denn hier in der Gemeinde? Oder wie lange wohnst du im Klausthal? Oder wie lange bist du denn arbeitslos? Ich weiß zwar, dass du seit 2 Wochen in deiner Wohnung ganz zerhüpft, weil du nicht zur Arbeit gehst, aber du musst ja nicht zahlen. Wie lange? So. Und dann sagt er, ja, es geht nicht. Und was ist so... So Kernpunkt dabei, der Mann ist ehrlich. Ja du, ich liege hier und sonne mich in der schönen Sonne und lass mir der Brise, der Pool über mich kommen. Ah, ist das schön. Man sieht den frischen Baden da drin. Ja, es geht mir gut. Ich bin ja bescheiden. Gott hat mich lieb. Amen. Nein, so hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, ja, also diese Mädchen, die da rumzwitschen, die sind ja auch nett aus. Hat er auch nicht gesagt. Nein, er war ehrlich. Er hat keine Maske vorgesetzt und gesagt, naja, also man sieht der Wunder des Herrn und der Betrachtung des Wunder des Herrn macht mich reich und ich bin reich in meiner Armut. Bist du reich in deiner Armut oder bist du reich in das Betrachten, dass andere der Herren erfahren, aber erfahren den Herrn selber nicht? Er betrachtet dich so reich, dass es liegt da und siehst, Menschen werden geheilt, preisen Herrn. Oh, das ist gut.
Aber der Anspruch zu haben, dass Gott in mein Herzen wirkt, ich bin ja so sündig.
Der Mann war ehrlich. Er sagte, was seine Verletzung innen drin war. Er hat keine vorgegaukelt. Ich weiß nicht, es steht nicht in der Geschichte, ob der Mann überhaupt wusste, wer Jesus war, beziehungsweise, dass er der Retter war, beziehungsweise ein großer Lehrer. Hier kommt einer vorbei, das können wir nicht herauslesen. Ich glaube persönlich, wenn ich dann nachlese, glaube ich nicht, dass er so viel von Jesus wusste. Aber das ist Interpretationsfrage. Aber dennoch kommt er und er ist offen. Er sagt, du, es ist so. Ich kann nicht. Denn niemand hilft mir. Jesus geht zu denen, der keiner hat, zu den Einsamen, Abgeschobenen, Ausgestoßenen. Das sehen wir in dieser Geschichte, aber auch viele anderen Geschichten. Der Blinde an der Straßenrand. Wir sehen an der Witwe, wo ihr eigener Sohn gestorben ist. Wir sehen einige Geschichten, wo Jesus ganz genau da war. An den, der keiner hatte. Denn ich habe niemanden. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen wollen würden und fragen, okay, Jesus geht zu den Verlorenen, preis den Herrn. Mach mal Jesus, geh mal zu den Verlorenen. Wie geht der zu seinen Verlorenen? Ja, Jesus regelt das. Er begegnet den, der einsam ist. Er begegnet den, der an der Flasche sitzt und kommt nicht von der Flasche los. Er begegnet den, der ein Pillenproblem hat. Er begegnet den, der mit Drogen Probleme hat. Er begegnet den, preis den Herrn. Aber wie? Wie begegnet Jesus der von dem Mann? Ja, durch den Heiligen Geist natürlich. Und dadurch, dass das Wort verkündet wird über alle Welt. Und jetzt mache ich so eine kleine gefährliche Drehung in das Auto und dann macht, wenn man so fährt im Auto, so sagt 2. Korinther, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen an Gott. Autsch, das wollte ich jetzt nicht heute Morgen hören. Ich könnte eine Antwort für der nebenan sein. An Christi Stadt. Ich habe der Zusage der Sohnschaft und Tochterschaft und der ewige Liebe der Rettung, meine Güte, das stört hier, der ewige Liebe, alles Zusage umsonst. Und umsonst darf ich diese weitergeben. Du darfst diese Fürsprache, diese Liebe, diese Zusage den anderen weitergeben. Es wird dir zwar in dem kosten, es muss dein Stolz, Zeit, Ich-Bezogenheit und Selbstzentriertheit kosten. Es wird dein Ich kosten. Es wird deine saubere Fingernägel kosten. Bist du bereit für wird der von nebenan dreckigste werden. Jesus war's.
Jesus war's.
So sagt er: Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh. Wer ist bereit, zu deinen Nachbarn sagen, steh auf und geh? Und das ist eine ganz und leichte Sache. Ein anderer Mal hat er Erde genommen, mit Wasser vermatscht und dann ein bisschen zulig gemacht und dann auf den Augen gestrichen und so, geh mal zum Teich. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, in Christi Stadt jemandem zu begegnen. Sei es seinen DVD-Abend einzuladen, sei es mal zu den Chinesen zu kurz zu gehen, sei es mal einer zum Essen einzuladen, sei es mal, ach, deine Waschmaschine kaputt gegangen ist, meine funktioniert noch. Sei es mal, Andreas, du brauchst neue Schuhe, wir gehen mal zum Schuhladen, ne? Er weiß von seinem Mangel. Bin ich bereit, dass er spürt, dass ich ihm wahrnehme, dass er Mangel hat? Ist zwar in dem Moment vielleicht etwas peinlich, aber in dem zweiten Moment sagen, er sieht mich. Er sieht mich. Manchmal denke ich, wir müssen ein bisschen unverschämt christlich werden. Nicht so, ach, wie geht's denn so? Es geht dir gut, das ist schön. Und offen, der Mann hat gesagt, ich kann nicht. Und so sollen wir Jesus begegnen und so haben wir die Möglichkeit, einander zu begegnen. Herr, ich kann nicht. Ich habe nicht. Der von nebenan. Sitzt du vielleicht jemanden heute Morgen, der diesen Aussage hat? Hast du dich mal gefragt? Bist du in Kontakt mit den Personen gekommen? Ich ermutige dich, mal sagen, Herr, zeig mir heute Morgen jemanden, den ich begegnen kann. Koste, was es wolle. Und ich sage dir, Gott ist treu, er wird es tun. Ich habe eine zweite Geschichte, auch einen spannenden Text aus Markus 2. Auch Jesus unterwegs, voller Power. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und er sprach sich schnell darum, dass er wieder zu Hause war. Dafür sammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, ihr kennt die Geschichte auswendig wahrscheinlich, nicht einmal vom Haus. Während er ihnen das Wort verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass es nicht zu ihm durchkam. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machte eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihnen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihm vorging. Warum gibt er solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragt er. Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher? Doch, ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Mengen hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen oder erlebt. Die Geschichte kennt ihr sehr, sehr stark, aber ich möchte mir auf diesen kurzen Satz konzentrieren heute Morgen, vielleicht ein bisschen mehr mal schauen. Während Jesus ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, 4 Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Wer waren diese 4 Männer? Wissen wir nicht. Waren die Fremder zu den Gelähmten? Wahrscheinlich nicht. Denn ich glaube nicht, dass ein Fremder der Ärger einer Hausbesitzer nehmen würde und sagen, och, für jeden, der ich nicht kenne, decke ich mal Hausdach ab und muss dann der Loch des Daches kaufen oder bezahlen. Sondern die waren wahrscheinlich Freunde von den Gelähmten. Die haben es in Kauf genommen, nicht nur sagen, okay, wir tragen ihn und sehen, das ist auf dem Dach und machen ein Loch und so weiter und so fort. Nein, die haben gehört, dass Jesus hier war. Was machen die? Jetzt können die natürlich sagen, wie wir Charismatiker, ich will den ersten Platz haben. Ich war im Kongress, in Willow Creek Kongress für Leiter in Stuttgart vorletztes Jahr und mit sich große Rednern. Und da waren alle Pastoren, Gemeindeleiter und so weiter und so fort. Ja? Und in diesem Gottesdienstraum waren die Türen zu und man erst mal an einem bestimmten Zeitpunkt wurde die Türen geöffnet. Und ich habe meine Augen nicht geglaubt. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Als die Türen aufgegangen sind, sind Pastoren und Pastorenfrauen und Diakonen und was immer es war, sind wie Kinder gerannt, um die Plätze, die vordersten Plätze zu reservieren. Ich will haben, ich will sehen, ich will am besten Platz. Und ich dachte mir, wow, da sehen wir doch nicht als Verurteilung, sondern wie leicht wir doch auf unser eigenes, was ich möchte, gerne etwas Besseres haben als den anderen, also laufe ich vor. Und ich denke mal grundsätzlich so, diese 4 Jungs waren ja auch nicht doof. Ne? Die wussten, dass ein berühmter Mann, die sagen, ja, wir müssen laufen, wir müssen die besten Plätze kriegen, wir müssen mal schauen, dass wir ganz nah, dass wir seine Klamotten berühren können. Nein, haben die nicht gemacht. Die haben nicht nach vorne gelaufen und geguckt, welche Stuhlreihe zuerst, ich will Andreas fast anfassen. Nein. Die sind erstmal zu seinem Freund gelaufen. Hey, Kumpel, Jesus ist da. Ich weiß die Unterhaltung nicht. Der Freund wird sagen, ja cool, sagt er. Und? Macht euch auf den Weg, genießt den Tag. Spinne jetzt ein bisschen rum mehr. Nee, wir wollten ihn mitnehmen. Nee, schau mal zu, wir sind christlich bescheiden natürlich. Ah, guck mal, ihr müsst doch schauen, dass ihr gute Plätze bekommt. Hat er das gesagt? Oder vielleicht war er so demütig genug, auch für den Mann am Pool, so sagte er, oh, ich würde so gerne, hätte die Möglichkeit, ich kann nicht, könnt ihr mir vielleicht tragen? Ja, deswegen sind wir doch da! Aber wir in unserer christlichen Bescheid, auch Brüder und Schwestern, macht doch keinen Aufwand für mich, ich finde den Weg mit den Herren. Nein! Die 4 Kumpel sagten, wir nehmen dich auf der Barre, komme was wolle. Au, das wird aber wehtun. Ja, das spielt doch keine Rolle. Komm jetzt, wir gehen zu Jesus. Wir gehen zu Jesus. Ja. Oh, ich brauche es. Thank you, brother. Er hat mir gemerkt, ich brauche Erfrischung. Danke dir. Also, sie wussten voneinander. Die wussten, dass er gelähmt war, das war klar. Das ist ja nicht viel zu übersehen. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir nicht sehen. Aber die wussten voneinander. Die kannten einander. Und die Fragestellung ist, wir sehen in diesen zwei Geschichten sowohl als auch, die wussten voneinander, aber die erste Geschichte wusste keiner von ihm, außer Jesus. Er war alleine. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann lief Jesus in den Tempel rum und dann kam er alleine zu ihm. Also ich gehe davon aus, dass er ein Einzelbrötler war, klar, aus der Geschichte, die man liest. Er hat keiner. Begegnet ihm Jesus und er sagt, sagt Jesus, es sündige nicht mehr und er priest Gott. Aber das ist der Geschichte. Er hat seine Heilung erfahren, fein und gut, und er ist heil. Aber es findet keine große Runde, die Gott zusammenpreisen für das, was sie getan haben. In der anderen Geschichte mit der Matte und der Trage und der vier Freunde, da waren alle erstaunt. Einmal die Menschenmenge, aber auch die vier Freunde, glaube ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben oder nicht, aber die wussten, dass Jesus mächtig ist. Und ich denke mal, einer von den meistgesegneten, außer derjenige, der auf der Matte lag, waren die vier Freunde. Weil die hatten etwas gemeinsam mit dem Leben zu feiern und die wussten, die hatten einen Teil dessen. Ich bin Teil deiner Heilung, preis den Herrn. Aber da kommt eine Mischung zusammen. Erstens, ich bin der von eben an und ich bin ehrlich und nehme alle Maske ab und zeige dir, wer ich bin. Ich laufe eine Freundschaft hinein, wo du in mir blicken kannst und darfst. Als Freunde, lebst du in solchen Freundschaft? Wenn nicht, mach es. Denn Christus hat den Mensch berufen, nicht allein zu leben, sondern in Gemeinschaft, nicht diese Art von Gemeinschaft. Wir kommen zusammen, um den Herrn zu preisen, aber das ist hier nicht die Gemeinschaft, die Jesus überredet. Er meint, eine Gemeinschaft, wo Menschen in dich blicken kann, nicht um Vorurteil, nein, um einander zu tragen, um einander zu stärken und füreinander zu beten. Dafür ist es da. Ja, ich habe so viele Verletzungen erlebt, das kann ich nicht. Dass du Verletzungen erlebt hast, das glaube ich dir. Das passiert, wenn Menschen zusammenkommen. Aber noch wunderbares ist, wenn du dann, statt zuzumauern und sagen, ich kann nicht mehr von dir, zu sagen, wie der am Pool, denn ich habe jemanden. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin von dir verletzt worden. Wieso? Bist du bereit, deiner Verletztheit, Verletzlichkeit jemanden zu öffnen? Meistens ist es so, ich rammel mich manche Leute zusammen und ja, ich bin ja auch manchmal ein Sturkopf und renne voll dagegen und merke gar nicht, was ich so verursache. Und da gibt es zwar Leute, die dann schon offen genug sind zu sagen, du, das hast mich verletzt. Und erst dann werde ich wach und sage, wieso, weshalb, warum? Sei bereit, mit offenes Herz. Denn das Herz ist nicht so etwas mit mehreren Klappen. Das Herz hat eine Tür für Jesus und für Menschen. Eine Tür. Wenn du das Herz schließt aus Verletzung zum Menschen, verhärtest du dein Herz, dass manchmal Jesus schwierig hat, dich zu begegnen. Nicht, dass Jesus nicht kann, aber du hast schwierig, dich für ihn zu öffnen. Kennst du das? Dass das Durchschimmern von Jesus schwieriger ist, wenn Verhärtungen oder Unvergebenheit da ist? Ist Jesus nicht weiter weg? Verstehen wir nicht falsch. Jesus ist da. Jesus sagt, ja, mein Bruder, ja, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich, ich stehe bei dir, ich bin immer bei dir. Du hast eine Verletzung erlebt, aber du, dein Herz. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie gehen wir mit unserem Herz um? Bewahre dein Herz über alles, steht es in der Bibel. Dein Innerste. Womit müsst es voll? Es ist nicht ein Tunnel, wo man reinschieben kann und es kommt in eine andere Seite raus. In gewisser Weise schon. Aber du füllst es und füllst es und füllst es. Und was dann letztendlich rauskommt, ist ein Mischmaschmutsch. Aber Gott möchte. Und Gottes Herzen Sehnsucht ist, dass wir voneinander wissen. Und dass wir wie die vier Freunde und der Gelähmte voneinander wissen, voneinander getan werden. Deswegen haben wir zum Beispiel, versuchen wir dieses zu unterstützen. Beispielsweise, wir haben Kleinkreise, wir haben Hauskreise. In unseren Hauskreisen haben wir die Möglichkeit, einen Weg zu finden, auch meine Bedürfnisse und füreinander zu sorgen, voneinander zu wissen, füreinander zu beten. Und wenn wir zusammenkommen in den Hauskreisen und sagen, du, ich brauche da mal Gebet, dann haben wir die Möglichkeit, einander zu tragen. Voneinander zu wissen, Gemeinschaft zu haben. Es gibt ja auch natürlich viele Selbsthilfegruppen, die Gemeinschaft hat, die Dinge miteinander tut und voneinander wissen. Der Unterschied ist nur einfach, dass wir den anderen zu Jesus bringen. Den anderen trägt zu Jesus hin. Weil es gibt Momente, wo ich es nicht kann und ich brauche jemanden, der mir hilft. Kennst du die Momente, wo du wirklich nicht weißt, wohin es raus, du kannst kaum ein Wort über den beten, du kannst nichts. Und da brauchst du Leute, die einen trägt. Ich habe das erlebt und ich erlebe es immer wieder. Und da brauchen wir Leute um uns herum, die voneinander wissen, die einander trägt. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, wo es eine Internetvernetzung gibt untereinander. Wo es nicht darum geht, ich kriege die besten Plätze, sondern es geht darum, wie kann man Bruder und Schwester stärken und wie kann ich in verbindliche Gemeinschaft leben? Dass wir Gott anzapfen für jemanden und sagt, Herr, wie kann ich ihm segnen? Wie kann ich ihm segnen? Und dass wir auf Gottes Geist hören und der Gottesgeist sagen, ja, komm mal her, segne mal, ja, du sollst ihm segnen. Ja, wie denn, Herr? Ich soll ihm segnen. So, bitteschön. Segnen. Hören auf den Gottesgeist und Bereitschaft, ohne Frage und wenn, ja, aber, eigentlich wollte ich doch mit dem Geld irgendwas anders machen. Ja, das ist mir so Schnuppe. Das ist sowieso nicht dein Geld. Du hast es sowieso nur geliehen bekommen. Es ist nur Leihgabe. Von jemandem, der ständig Leute, die haben immer zu ihm gekommen, weil wir einen Gottesdienst machen, haben Geld in seine Tasche gesteckt. Keinen verstanden. Gott hat Leute auf den Herzen gelegt, Geld in seine Tasche gesteckt. Und er hat immer den Eindruck gehabt, okay, er kommt dahin und sagt, okay, das, was du in der Tasche hast, gib mal. Und hat gegeben. So ist das. Du musst nicht wissen, was in der Tasche ist. Das, was Gott sagt, nimm, gib und so, weg. Schuss. Wenn du dein Herz dran hängt, was in deiner Tasche ist. Das bindet dich. Also, der von nebenan, der sagt, ich habe keiner, der mich trägt. Sei es hier in unserer Gemeinschaft, sei es in deiner Nachbarschaft, sei es in deiner Schulklasse, sei es in deinem Arbeitsplatz. lass dir Gottes Geist leiten. Herr, mach meine Augen auf. Man kommt in Gespräch mit Leuten, und da hört man manche Dinge. Und natürlich muss man prüfen und sagen, okay, Herr, was ist jetzt hier dran, aus dieser Situation zu machen? Und relativ leicht kann man raushören, wenn irgendwas nicht richtig ist. Und da hat man eine Möglichkeit zu fragen, wie Jesus. Ja, wie lange bist du denn krank? 38 Jahre und 4 Monate und 2 Tage und 3 Stunden, 40 Sekunden. Und da hast du die Möglichkeit, an Antwort zu sein. Und der von nebenan, hier bei uns. Nein, ich bin doch nicht jemand, der was braucht. Ich will auch nicht ablenkende Aufmerksamkeit, die ihr mal eigentlich auf den Verloren haben soll. Oder du sagst, ja, Jesus ist mein Heil und mein Retter und er trägt mich. Also, man guckt dann normal in den, einfach Logik sagt, ich sage mal grundsätzlich, wenn dein Auto kaputt ist, kannst du es reparieren? Nö, da brauche ich einen Automechaniker. Wenn dein Wasserrohr kaputt ist, kannst du es reparieren? Nö, da brauche ich einen Klempner. Wenn was irgendwas ist, was brauchst du? Ja, dann brauchst du einen Handwerker. Normalen Verstand sagt, wir brauchen Handwerker. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, dann geht es darum, ja, der Herr ist mein Retter und ich habe den Heiligen Geist und er führt mich und leitet mich und er gibt mir Kraft. Sind wir geistlich überheblich geworden? Deswegen ist meine Gebet, dass wir lernen, die Demut zu haben, in verbindliche Freundschaft zu gehen, bewusst. Es wird nicht passieren von so. Es passiert in dem, dass du jemanden einlädst oder sagst, lass uns zusammen was machen, lass uns was essen gehen. Das beste Art und Weise, wie du Allure erreichen kannst, ist, wenn du sagst, es gibt leckeres Essen. Das ist immer dabei. Ja? Facebook-Seite, lecker Teller hier, lecker Teller hier. Und ich schreibe immer zurück, plus 2 Kilo, plus 3 Kilo. I've got you. Also, lädt jemand ein. Geh mit jemand spazieren. Lernt jemand kennen. Und lass jemand von dir wissen, was dir bewegt. Also, Initiative ergreifen. Ja? Wenn du das für dich als Verpflichtung nimmst, in der kommenden Woche werde ich eine Initiative ergreifen und nächste Initiative ergreifen, dann wird jemand auf dich eine Initiative ergreifen. Und da passiert ein Zusammenkommen, ein Gegeneinander wertschätzen. Werde ich verletzt? Ja, 100%. Werde ich enttäuscht? Ja, 100%. 100% wirst du. Aber in der Verletzung können wir voneinander lernen und voneinander Vergebung bekommen. Lernen, Vergebung zu bekommen. Lernen, Vergebung weiterzugeben. Und nur da lernst du es. Nur da. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du immer zu den Verlorenen gegangen bist, dass du immer zu denen von nebenan gegangen bist, dass du zu denen gegangen, die keinen hatte. Und dass du uns ermutigst, auch deine Botschafter zu sein, zu denen zu geben, die keiner hat, aber auch die Demut zu haben, zu erkennen, wir brauchen jemanden, der mich trägt. Herr, du berufst uns zu zwei Dingen. Einer ist, dass wir jemanden tragen sollen und andererseits, dass wir brauchen, dass jemand uns trägt. In Gebet, in Trost, in Ermutigung. Und dafür möchte ich heute Morgen dir sagen, Herr, danke, dass du mir liebst und diese Liebe viel mehr ist, als was ich in mir selbst innehalten kann, sondern du hast mir diese Liebe gegeben, um weiterzugeben. So bitte ich für uns als Gemeinde, lass uns erkennen, dass du ein Gott bist, der liebt und vergibt und trägt in Gemeinschaft. Und dass du siehst, derjenige, der von nebenan, der Nachbarn, der Arbeitskollege. Und ich bitte für uns allen, dass wir Augen offen haben, zu sehen und von dir geführt zu werden und den Mut zu haben, auch eine neue Freundschaft in dein Herz zu kommen. Ich habe ein letztes Wort für euch. Mach Freundschaft mit jemandem, der Jesus nicht kennt. Lass Freunde, die Jesus nicht kennen, Jesu Liebe kennen. Wenn du nur christliche Freunde haben, dann schmeiß die Hälfte der christlichen Freunde raus und hol mal halbe Christen in Nicht-Christen rein. Hart gesagt, wir sollen keine rausschmeißen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Amen.